SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Ja, noch bevor die viel diskutierte Gasumlage greifen konnte, scheint sie schon wieder vom Tisch zu sein. Nachdem die Bundesregierung beschlossen hat, den größten deutschen Gasimporteur Uniper zu verstaatlichen, macht es nach Ansicht mehrerer führender Politikerinnen und Politiker einfach keinen Sinn mehr, dass Privathaushalte strauchelnde Unternehmen unterstützen. Darüber konnte ich sprechen mit Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Herr Fratscher, wie bewerten Sie das denn? Wäre es in Ihren Augen richtig, die Umlage jetzt zu kippen?
Ich halte es für richtig, wenn die Umlage gekippt werden sollte. Denn ja, natürlich kostet es sehr viel Geld, Unternehmen wie Uniper zu retten. Die Frage ist ja, wie man es finanziert. Und die Gasumlage würde letztlich Menschen mit geringen Einkommen sehr viel stärker zur Kasse bitten als andere Optionen, also sprich, wenn der Staat das über Schulden finanziert.
Über die Finanzierung können wir gleich nochmal sprechen, Herr Fratscher. Vielleicht noch kurz an der Stelle die Frage, Sie haben es ja schon genannt, Bürger und Bürgerinnen müssen entlastet werden. Jetzt ist es ja so, wenn die Gasumlage fällt, dann wäre die Kilowattstunde ja billiger als die ganze Zeit gedacht. Es gibt jetzt aber natürlich weitere Forderungen nach einem Gaspreisdeckel. Wie würden Sie den denn persönlich gerne konkret gestaltet haben? Haben Sie da eine Idee?
Ein Gaspreisdeckel sollte vor allem erstmal auf Menschen mit mittlerem geringem Einkommen ausgerichtet sein. Die Zielgenauigkeit ist wichtig und dass man sagt, man gibt beispielsweise für einen 4-Personen-Haushalt 80% des üblichen Verbrauchs im Vergleich zum Vorjahr zu einem günstigen Preis und alles darüber hinaus dann eben zum vollen Preis. Das setzt Anreize, dass man Gas einspart. Aber gleichzeitig gibt es eben auch eine Verlässlichkeit. Und das sollte eben auch für Unternehmen gelten. Klar, man kann dann sagen, das gibt nur bis zu einer gewissen Grenze, dass also jetzt mal übertrieben gesprochen, der superreiche Haushalt mit 500 Quadratmeter Wohnung nicht auch 80% bekommt, sondern dass das irgendwie gedeckelt wird. Also sprich, Zielgenauigkeiten, Menschen mit mittleren, geringen Einkommen entlasten, das muss die oberste Priorität sein.
Und nicht mit der Gießkanne. Wenn Sie sagen, 80% sollte günstig sein, dann wäre das vielleicht so wie vor einem Jahr noch?
Nein, das ist in der Tat richtig. Günstig heißt natürlich nicht Vorkrisenniveau, sondern man muss schon auch sich ehrlich machen und sagen, Gas ist nun mal 4-, 5-, 6-mal so teuer wie noch vor einem Jahr, dass man aber nicht eben den 4-, 5-, 6-fachen Preis zahlen muss, sondern vielleicht sagt das 1,5-fache im Vergleich zum Vorjahr. Das kann man wahrscheinlich den Menschen noch zumuten, aber viel mehr ist wahrscheinlich nicht drin.
Sprechen wir noch kurz über das Thema Finanzierung. Jetzt ist ja im Gespräch gerade, wie damals schon bei der Bundeswehr, wir erinnern uns, die Option des sogenannten Sondervermögens. Was halten Sie davon? Denn am Ende sind ja Schulden dann doch Schulden, ne?
Naja, aber die Frage ist immer die deiner Alternativen. Wenn man jetzt nicht den Menschen Hilfe zukommen lässt, wenn man jetzt Unternehmen pleite gehen lässt, dann ist der Schaden mittel- bis langfristig ja viel, viel größer, als das, wenn man jetzt sagt, man nimmt eben Schulden, zusätzliche Schulden auf, um hier Schlimmeres zu verhindern. Und das ist für mich der Kernpunkt. Manchmal ist es das Richtige, Schulden zu machen, in Menschen und Unternehmen zu investieren, damit wir auch in 2 Jahren, in 5 Jahren noch eine funktionierende Gesellschaft und eine funktionierende Wirtschaft haben. Das muss jetzt die oberste Priorität sein. Es gibt kein Land der Welt, wo der Staat seine Schulden so günstig finanzieren kann und von der Inflation sogar noch viel gewinnt, wie das jetzt für Deutschland der Fall ist.
Alternative wäre aber tatsächlich die Übergewinnsteuer. Das haben ja viele Ökonomen, Ökonominnen vor ein paar Monaten noch strikt abgelehnt. Sie waren aber schon immer dafür. Wäre das jetzt immer noch eine Alternative für Sie?
Ja, man sollte diese Übergewinnsteuer schon einführen, denn das betrifft ja vor allem Energiekonzerne, die beispielsweise Strom über Kohle herstellen und jetzt richtig viel verdienen, dass man denen sagt, ihr müsst euch auch beteiligen. Das kann man auch ohne eine Steuer tun, indem man zum Beispiel einen Strompreisdeckel einzieht. Das hätte die gleiche Wirkung, weil dann eben die Menschen günstigeren Strom bekommen und dementsprechend auch die Energiekonzerne dann keine so großen Gewinne machen. Die Übergewinne abzuschöpfen und den Menschen zurückzugeben, das halte ich für absolut gegeben.
Sagt Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Er befürwortet die Abschaffung der Gasumlage und hält es für richtig, in diesen multiple schwierigen Zeiten Schulden aufzunehmen, um Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ohne größere Schäden durch die Krise zu bringen. Ein Frühindikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist der sogenannte IFO-Geschäftsklima-Index. Das Münchner IFO-Institut fragt dann immer Unternehmer und Unternehmerinnen jeden Monat, mit welchen Erwartungen sie den nächsten Monaten entgegenblicken. Das Ergebnis der aktuellen Umfrage jetzt im September war wenig optimistisch.
Die monatlich 9.000 vom Münchner IFO-Institut befragten Firmen sind so pessimistisch wie kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr. Bei den Einzelhändlern sind die Geschäftserwartungen sogar auf einen Tiefstand gesunken. Die Händler fürchten, dass die Kunden angesichts der steigenden Preise nur noch wenig einkaufen. Auch bei Restaurants und Hotels, die im Sommer noch relativ guten Mutes waren, fürchtet man nun Umsatzeinbrüche. Die Industrie sitzt zwar noch auf einem Berg von Aufträgen, doch es kommen keine Bestellungen mehr nach. Eingetrübt hat sich die Stimmung ebenso am Bau. Das schwache Geschäftsklima bestärkt das IFO-Institut in seiner Einschätzung, dass Deutschland in eine Rezession rutscht. Und die Inflation bleibt hoch. Mehr als die Hälfte der Firmen gab an, die Preise erhöhen zu wollen. Ralf Schmidberger, München.
So viele Baustellen, wo sich die Bundesregierung auch hinwendet, gibt es Trubel und Probleme, keine Frage. Mehr Baustellen würde sich hingegen der Verbund Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, wünschen. Und zwar im positiven Sinne, nämlich indem Bund und Länder endlich damit beginnen, stillgelegte Bahnstrecken wieder flott zu machen. Das hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag beschlossen. Bislang ist aber nicht viel passiert. Das hat der VDV heute in seiner Zwischenbilanz festgestellt. Dabei gäbe es einiges an Potenzial. Anna Korwes berichtet.
277 stillgelegte Bahnstrecken bundesweit haben der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, und das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene ausgewählt und aufgelistet. Knapp 4.600 Kilometer Bahnstrecke also, deren Reaktivierung die Verbände für sinnvoll erachten, erklärt Martin Henke vom VDV.
Wir gucken uns an, wo Verkehrsachsen sind, die besonders gut ausgelastet sind, wo in der Nähe der Bahnhöfe Umsteigepunkte, Schulen, Einkaufszentren, Arbeitsplätze sind. Also es wird schon ganz genau angeguckt und beispielsweise auch die Bevölkerungsdichte und auch der Aufwand für die Reaktivierung ermittelt.
Die Gesamtkosten schätzt der VDV auf 9 bis 12 Milliarden Euro. Eine Menge Geld, räumt Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, ein.
Das Problem beim Schienenverkehr ist, dass die Infrastruktur relativ teuer ist. Die Straßeninfrastruktur ist vermeintlich günstiger beim Errichten, beim Herstellen. Allerdings kommen die Folgekosten des Straßenverkehrs uns viel teurer zu stehen durch Umweltverschmutzung, Zersiedelung, Flächenverbrauch und all diese Dinge. Da ist der Schienenverkehr volkswirtschaftlich viel sinnvoller.
Insbesondere mit Blick auf die klimapolitisch erwünschte Verkehrswende und die Stärkung strukturschwacher ländlicher Räume. Der Bund habe die Rahmenbedingungen und Finanzierungsmöglichkeiten für Reaktivierungsprojekte in der letzten Legislaturperiode deutlich verbessert, lobt Martin Henke vom VDV. Aber
ich denke, dass mittelfristig die Mittel nicht ausreichen und dass wir auch zusehen müssen, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessern müssen. Beispielsweise beim Planungsrecht gibt es ein Problem, dass man Bahnübergänge, die früher mal da waren, nicht wieder einrichten kann, wenn die Strecke entwidmet wurde. Das bedeutet, man sollte die Möglichkeit schaffen, dann trotzdem wieder Bahnübergänge einzurichten. Sonst müsste man überall Brücken oder Tunnels bauen.
Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene kritisiert die Ampelkoalition. Diese habe die Reaktivierung von Bahnstrecken explizit in den Koalitionsvertrag geschrieben, aber bisher nicht gehandelt. In diesem Jahr würden voraussichtlich gerade mal 2 Kilometer Schiene wieder ans Netz genommen. 1 Kilometer in Brandenburg, 1 in Niedersachsen. Der Bund müsse den Ländern mehr Geld zur Verfügung stellen. Insbesondere beim Güterverkehr bestehe dringender Handlungsbedarf, so Pflege.
Bislang ist alles auf den Personenverkehr ausgerichtet. Es gibt kein einziges Förderprogramm des Bundes für den Schienengüterverkehr. Und das ist natürlich, wenn wir die Lkw-Flut eindämmen wollen, ein fataler Zustand. Hier muss die Ampelregierung schnellstmöglichst nachbessern.
Insbesondere mittelständische Unternehmen auf dem Land könnten davon profitieren.
Ein Bericht war das von Anna Korwes und zum Schluss schauen wir wie immer an dieser Stelle noch auf die Börse. Zwischendurch drehte der DAX heute mal ins Plus. Zu Börsenschluss stand er dann wieder bei 12.228 Punkten. Das ist ein Minus von knapp 0,5%.
Gefragt waren dennoch einige Papiere, vornehmlich die Verlierer der letzten Woche. Siemens Energy oder SAP zum Beispiel. Auch die Aktien der Chiphersteller und Ausrüster Infineon und Aixtron legten zu. Es ist eine stark kreditfinanzierte Branche, die in Zeiten steigender Zinsen in den letzten Monaten schwer unter Druck geraten ist. Das DAX-Schwergewicht SAP zum Beispiel, einst das teuerste Unternehmen im deutschen Leitindex, hat innerhalb eines Jahres um über 30% an Wert verloren. Es gibt bei all den Krisen einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Gas- und Ölpreise sinken, verbunden wiederum mit einem Wermutstropfen. Die Rohstoffe müssen in Dollar beglichen werden und der ist teuer. 1 Euro ist nur noch 96 US-Cent wert. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.